Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In der heutigen Folge spreche ich mit Greg. Und Greg ist Model, Bildungsaktivist, Wirtschaftsinformatiker. Und heute kämpft er mit seinem Verein Die Schoolonize e.V. für eine Lernplanänderung in deutschen Schulen, um damit ein Bewusstsein für die deutsche Kolonialgeschichte zu schaffen. Greg sagt, Rassismus wird jeden Tag in Schulen repliziert. Meistens von Lehrerinnen. Wir alle können unterstützen, dass sich etwas an den Lehrplänen verändert. Wie erfahrt ihr in dieser Folge? Hört unbedingt rein. Greggy Greg. ein sehr ungewöhnlicher Start für meinen Podcast. In der Regel starte ich so nicht. Und man konnte, glaube ich, hören, ich kenne dich. Wir kennen uns. Und zwar haben wir zusammen studiert, mehr oder weniger. Wir kennen uns aus Göttingen, aus der Studiumszeit. Wir hatten dort eine ziemlich geile Zeit. Ich hatte dort eine ziemlich geile Zeit auf jeden Fall. Du kannst ja gleich nochmal deine 2 Cent dazu geben. Und ich freue mich mega doll, dass du heute im Podcast bist, weil uns mittlerweile, das hätte man damals wahrscheinlich gar nicht erahnen können, du hast Wirtschaftsinformatik studiert, ich BWL, und mittlerweile kreuzen sich die Wege aber wieder, weil wir beide im Prinzip für Gerechtigkeit kämpfen, für Sachen einstehen, die einfach extrem wichtig in unserer Gesellschaft sind. Du auf einer ein bisschen anderen Ebene, indem du mit eurem Verein die Schoolonize e.V. ja Lernplanänderung vornehmen möchtest und für die deutsche Kolonialgeschichte aufklären möchtest. Und ich, indem ich mich eben ja im Zuge des Podcasts und meiner Inclusive Leadership Masterclass für die Führungskräfte von morgen einsetze, dass wir inklusiv werden. Und ich finde es mega cool, dass du hier bist, Greg. Magst du dich einmal vorstellen, einmal sagen, wer du bist, was dich so umtreibt und wie es dir heute geht?
Ja, voll. Hallo erstmal. vielen Dank. Ich freue mich auch echt mega, heute mit dir darüber zu sprechen. Und auch danke nochmal an dich, dass du auch die Plattform bietest, mich und unser Projekt auch einfach vorzustellen. Zu mir, ich wohne in Berlin jetzt auch schon seit mehreren Jahren, wie du schon gesagt hast, ich komme eigentlich ursprünglich aus Göttingen, bin mittlerweile 31, mache jetzt mittlerweile ganz viele Sachen, bin jetzt auch in der Immobilienbranche tätig tatsächlich, aber habe jetzt auch den Bildungsverein vor ein paar Jahren gegründet, setzen uns da sehr stark aktiv ein. Und ja, mach kreative Sachen auch so, Model-Darsteller-Sachen noch. Und ja,
I'm happy. Mega. Mega. Und jetzt musst du noch mal 2 Sätze oder einen Satz zu Göttingen generell sagen, denn ich vergesse es immer, genau, du bist ja dort geboren, oder groß geworden auch auf jeden Fall. Das ist deine Heimat. Wie war denn für dich so das Studium-Leben?
Sehr lehrreich, aber auch wild, also 2 Seiten. Für mich vor allen Dingen auch, weil ich ja in der Stadt aufgewachsen bin, war die Uni-Zeit für mich auch, oder hat die Stadt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive gezeigt. Also der Campus meiner Meinung nach ist legendär, ist sehr unique, yes. Auch in Deutschland, ne, mit dem Zentralcampus, wo wirklich alle Studenten jeden Tag sich umgeben, in der Z-Mensa essen, in verschiedenen Fakultäten, Bibliotheken. Das ist echt, hat mir so ein bisschen American-Vibes gegeben, muss
Voll.
Ich sagen.
Voll. Ja. Ist krass, dass du das sagst, weil ich habe das im Nachgang auch immer so gesagt. Wenn ich darüber geredet habe, ich gesagt, ich fand es immer so geil, am Campus abzuhängen. Und dann waren immer alle so, was wie Campus? So, aber stimmt, das ist total amerikanisch, ne?
Ja, die Kaffeepausen, 15:30 Uhr, legendär.
Oh Gott, ey, ich traue mich immer gar nicht darüber zu reden, weil ich habe gefühlt gar nicht studiert. Ich habe eigentlich immer nur irgendwie irgendwas anderes gemacht, aber egal. Okay, also lass uns über das wirklich Wichtige im Leben sprechen. Und zwar, ich würde gerne mal ein bisschen persönlicher werden, ne, weil ich das ganz spannend finde. Und ich auch der Meinung bin, das habe ich gerade schon mal kurz erwähnt, dass wir Menschen uns ja mit Menschen verbinden. Ne? Also ich finde deine Geschichte interessant, weil ich interessant finde, wer du bist beispielsweise. Und deswegen spreche ich auch gerne immer über persönliche Sachen. Und was ich bei dir ganz spannend finde, du bist ja als schwarzer Mann in Deutschland geboren, in Göttingen groß geworden. Ein Land mit einer langen, oft natürlich auch unausgesprochenen Kolonialgeschichte oder zumindest insofern unausgesprochen, als dass es in unserer Gesellschaft viel zu wenig Raum findet. Und ich habe mich bei dir gefragt, wie prägt denn diese Kombination dein Leben und deine Sicht auf Chancengerechtigkeit, aber auch auf Zugehörigkeit heute?
Ja, ich muss sagen, es ist, ich habe da auch 2 Perspektiven tatsächlich. Um vielleicht erstmal auf Chancengleichheit einzugehen. Grundsätzlich für mich in Deutschland gibt es Chancengleichheit auf Papier für alle deutschen Staatsbürger gesetzlich. Ja. Und ne, auch für mich persönlich, ich konnte hier zur Schule gehen, ich habe hier studiert, Das wurde sogar vom Staat gefördert. Also ich bin mir da auch mein Privilegien bewusst, die ich hier in Deutschland habe. Beim zweiten Hinschauen allerdings ist es so, dass es alles andere als einfach war. Weil auf persönlicher und auch auf struktureller Ebene schon mir schon sehr früh viel weniger zugetraut und zugesprochen wurde. Vor allen Dingen durch die Fremdbeschreibung und Wahrnehmung entsteht da halt einfach eine starke Diskrepanz und ein Widerstand, würde ich sagen, auch zu dem Gesetzlichen und dem Gelebten.
Ja, ich finde es mega wichtig, dass du das beides so herausstellst, ne? Also, dass du sagst, so auf Papier ist das so, aber in Wirklichkeit ist es so. Und ich glaube, das müssen wir immer und immer wieder thematisieren, weil das de facto einfach so ist, ne? Es gibt einfach marginalisierte Gruppen in Deutschland und dazu gehören auch schwarze Menschen, die auf Papier vermeintlich fair leben dürfen, die gleichen Möglichkeiten bekommen, aber es de facto nicht bekommen. Und wenn wir nicht darüber reden, können wir es nicht verändern. So einfach ist es. Und deswegen finde ich schön, dass du da diesen Unterschied, ne, also auch beide Seiten der Medaille nochmal aufgezeigt hast. Mhm. Fühlt sich Deutschland denn für dich wie Heimat an? Also fühlst du dich hier zu Hause?
Auch da habe ich wieder zwei Antworten, glaube ich. weil, ne, Stichpunkt auch Zugehörigkeit, ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich habe einen deutschen Pass, mittlerweile habe ich auch einen nigerianischen Pass. Mhm. Heißt, im Außen, sage ich mal, bin ich auch deutsch sozialisiert oder europäisch, bin bilingual aufgewachsen, aber vor allen Dingen zu Hause in meinen vier Wänden nach afrikanischen Werten aufgezogen, weil ich halt den Großteil meiner Jugend mit meinem Vater unterm Dach verbracht habe. Und der hat mir schon früh immer wieder gesagt, dass ich anders bin als die anderen Kinder. Und das habe ich irgendwie damals gar nicht verstehen wollen, weil ich war so, warum bin ich denn anders als die anderen? Ja. Und ich habe das dann erst später verstanden, weil er mir sagen wollte, dass ich zwar nicht anders bin, aber ich anders behandelt werde. Und das ist eine Realisation, die zwar sehr spät erst kam, was er mir sagen wollte, aber natürlich, ich habe das natürlich jeden Tag gespürt. Ne?
Ja. Kannst du ein Beispiel machen? Kannst du dich an irgendwas wirklich Prägnantes erinnern? Im Kindergarten vielleicht, in der Studiumszeit, bei Freunden von dir zu Hause oder wo du sowas erlebt hast?
Das sind so viele Sachen.
Ist schwierig, ne?
Vielleicht ein einfaches Beispiel, womit auch jeder relaten kann, ist wirklich diese einfache Frage, ob man Deutsch spricht oder dass man so gut Deutsch spricht. Ich erinnere mich zum Beispiel an meine Grundschulzeit. Ich konnte halt schon schreiben, bevor ich in die Schule gegangen bin. Halt keine komplizierten Sachen, aber mein Name, ein, zwei Sätze beispielsweise, und die Lehrer waren voll überrascht und haben gesagt, hey, wie kann das sein, dass du schon schreiben kannst und so, ne? Und ich war so, ja, ich habe halt schon früh angefangen und Deutsch spreche ich sowieso, seitdem ich geboren bin auch. Und deswegen, es ist immer diese Fremdbeschreibung, ist sehr, sehr stark spürbar. Und man muss sich da schon, glaube ich, ein dickes Fell anlegen, sich jeden Tag aufs Neue mit diesen Fragen neu konfrontieren zu müssen und dann irgendwann einfach auch drüber hinwegzuschauen oder auch drüber lachen zu können.
Ja, ich glaube tatsächlich, das kann ich ja sagen, ich finde, das zeichnet dich tatsächlich auch aus. Du bist immer mit sehr viel positiver Energie und Humor durchs Leben gelaufen. Und ich glaube, das ist dein Geschenk, was du hast, was ja aber viele andere eben nicht haben. Ne? Und ich glaube, genau deswegen ist es total wichtig, dass man trotzdem immer wieder dafür sensibilisiert und aufmerksam macht, weil nicht jeder diese Power hat, die du hast und diese Energie hat, diese positiven Vibes hat, sich da auch auf den positiven Weg weiterzubegeben und nicht darin unterzugehen. Du kommst ja aus der Wirtschaftsinformatik, was ich bei dir immer skurril finde irgendwie. Das fand ich früher immer noch skurril, aber es ist so, heute bist du im Bildungsaktivismus beziehungsweise auch irgendwie in der Beratung tätig. Und ja, wie hat sich denn so dein Blick auf Privilegien und auch Machtstrukturen entwickelt, wenn du dir so diese zwei unterschiedlichen Felder anguckst, in denen du irgendwie gearbeitet hast oder tätig bist? Und gibt es vor allem Optionen vielleicht, ne, die du daraus ziehst für deine eigene Reise hier auf diesem Planeten?
Ich glaube, um das vielleicht nochmal zu wiederholen, so viel von dem, was ich heute mache oder das ich auch erlebt habe, schreibe ich auch meinen Privilegien zu, weil man natürlich auch im Blick auf andere Länder wirklich alle Möglichkeiten hat in Deutschland. auf Papier. Und ja. Ich habe damals, ne, wie du gesagt hast, ich habe damals 2014 angefangen zu studieren in einem sehr jungen und innovativen Studiengang, der danach die Jahre auch viel, viel mehr Zuwachs bekommen hat. Das habe ich dann damals auch schon gemerkt. Und dadurch habe ich natürlich sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Zum Thema Bildung habe ich mich dann auch sehr früh mit auseinandergesetzt, weil ich nie das Gefühl hatte, dass ich irgendwie nicht clever genug war. Aber ich habe auf dem Papier im Zeugnis immer gemerkt, es geht nicht so gut einher mit meinen Noten. Ja. Und das hat mich halt auch irgendwann frustriert. Ne? Und um vielleicht auch die Story zu erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, Wirtschaftsinformatik zu studieren, weil mein Vater typischerweise immer sehr danach gedrungen hat, auch gute schulische Leistungen zu bringen und sich dadurch natürlich ein gutes Leben zu ermöglichen. Und ich bin dann irgendwann aufs Gymnasium gegangen und habe dann gemerkt, dass meine Noten aber nicht so gut wurden, weil vorab hatte ich immer gute Noten und ich hatte auch eine Gymnasialempfehlung. Und auf der Schule wurde es mir halt etwas schwerer gemacht. Und ich hatte dann einfach bis zur 10. Klasse, habe ich mich dann sehr viel mehr auch auf Sport fokussiert, war ja auch Leistungssportler, dann später Profi, und habe mir dann erst ab der 10. Klasse gesagt, okay, jetzt in der Oberstufe hau ich richtig rein, dass ich zumindest ein gutes Abi habe und dann machen kann, was ich möchte. Und dann hatte ich in der, damals hatten wir G8, das heißt 11., 12. war dann die Oberstufe, Abschlussklasse. Mhm. Und in der 11. Klasse hatte ich dann einen Schnitt von 2,2, also wirklich gut. Und dann habe ich aber im nächsten Jahr gemerkt, ich habe genauso weitergemacht und meine Noten wurden viel schlechter.
Okay.
Und ich hatte dann am Ende im Abitur hatte ich eine 3,3. Das heißt, innerhalb von einem Jahr ist meine Note von 2,2 auf 3,3 gerutscht.
Okay.
Und da blieb mir leider nicht mehr viel anderes übrig, als einen Studiengang zu wählen, der halt entweder einen niedrigen NC hatte oder zulassungsfrei war. Und ich wollte schon immer in die Wirtschaft. Und damals war Wirtschaftsinformatik noch NC-frei. Dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe mich erstmal da ein. Und was viele dann auch gemacht haben, die haben sich dort eingeschrieben und dann eventuell noch zu BWL gewechselt. Aber mir hat es so gut gefallen, weil ich auch damals schon mal gute Mathe war und dann bin ich dabei geblieben und ja, es war im Endeffekt auch ein Blessing.
Ja, voll cool. Ja, es ist, alles ist irgendwie auch so ein Stück weit Schicksal, habe ich immer das Gefühl, ne? Also am Ende des Tages soll alles so sein. Wenn ich jetzt so rückblicke auf die letzten, keine Ahnung, 15 Jahre oder so, dann denke ich auch ganz oft so bei einigen Sachen, bei denen ich damals dachte, boah, wieso bin ich hier in dieser Situation gelandet, denke ich heute so, nee, ich verstehe jetzt wieso, weil ich brauchte das Learning, um hier überhaupt hinzukommen, so, ne?
Ja.
Wieso glaubst du oder weißt du wieso ist deine Note um eine ganze Note quasi gesunken oder hat sich verschlechtert damals? Hat das was damit zu tun gehabt oder glaubst du, dass es was damit zu tun gehabt, dass Lehrer dich beispielsweise nicht mochten oder so? Oder war das einfach, weil der Stoff auf einmal auch schwieriger war und es alles mehr herausfordernd war?
Ist es vielleicht ein bisschen spekulativ, aber ich beschreibe jetzt ein Gefühl, das ich hatte, dass die Lehrer irgendwie mir das nicht gegönnt haben. Weil, wie gesagt, ich habe halt von einem auf das andere Jahr habe ich mir gesagt, ich hatte einfach diesen Mindset-Shift und ich habe mir selber gesagt, okay, dieses Jahr oder die nächsten 2 Jahre haue ich rein. Und im ersten Jahr hat es gut geklappt und im zweiten Jahr dann nicht mehr, obwohl ich halt meiner Meinung nach denselben Einsatz gebracht habe. Und ja, deswegen glaube ich, dass es da auch, wie gesagt, strukturell und diskriminierungstechnisch einfach schwieriger gemacht wurde, leider.
Ja. Ja, und ich vor allem, ich frage das jetzt nicht, um irgendwie noch bewusst Salz in die Wunde zu legen oder zu pushen, sondern vielmehr, weil ich von ganz, ganz vielen Menschen gehört habe, die schwarz sind, die Gleiches durchlebt haben und ich das schon faszinierend finde, dass alle das Gleiche sagen. Das kann ja nicht von ungefähr kommen, so, ne? Und deswegen, auch da ist es, glaube ich, wichtig, dass man drüber spricht und dass man darauf aufmerksam macht. Und einfach die, wie sagt man? Ich kann keine Sprichwörter, ich lasse es am besten. Aber dass man darauf aufmerksam macht und drüber spricht. So.
Ja, voll,
also, ich habe es ja gerade schon erwähnt. Also du hast mit ein paar Kolleginnen den Verein Die Schoolonize e.V. gegründet, richtig?
Mhm.
Genau. Und ihr setzt euch damit, und das finde ich so krass interessant, für die Lernplanänderung ein, um für die deutsche Kolonialgeschichte ein Bewusstsein zu schaffen. Was ich natürlich jetzt auch aus Sicht einer Mutter, ich bin Mutter, mein Sohn ist 4,5 Jahre alt, wenn ich daran denke, dass der bald in die Schule kommt, dann graut es mir davor, weil ich unser System so fürchterlich finde und insbesondere auch die Lernpläne echt hinterfrage, weil die so oldschool sind und die sind ja gefühlt seit Jahrzehnten, über Jahrzehnten nicht verändert worden. und selber mich dafür einsetze, dass die eben deutsche Kolonialgeschichte auch aufgeholt wird und man versteht, was das mit uns im Hier und Jetzt macht und wieso wir alle eben rassistisch sozialisiert wurden. Warum glaubst du denn, ist das Thema in den deutschen Schulen so lange vernachlässigt worden? Hast du da eine Antwort drauf?
Ich würde sagen, ich bin da politisch zu wenig involviert, als dass ich da eine klare Aussage treffen könnte. Aber ehrlich gesagt ist für mich die Frage eigentlich auch nicht so interessant, weil für mich ist eher interessant, die Motivation und die Intention dahinter, das allmählich zu adressieren und daraus zu lernen. Weil es ist ja mittlerweile Fakt. Und deswegen setze ich mich vielmehr mit der Frage auseinander, wie kann man interkulturelle Bildung gewährleisten, um diese Diskriminierung abzubauen. Weil es ist kein rein deutsches Problem, sondern es ist auch ein europäisches Problem. Beispielsweise die deutsche Kolonialgeschichte, ein Beispiel dafür, der Völkermord in Namibia wurde erst im Mai 2021 anerkannt. Das heißt, strukturell gesehen ist es dann wahrscheinlich auch unmöglich gewesen, bis dato darüber überhaupt zu lernen, weil wenn der Staat das gar nicht anerkennt, dann kann man auch in der Schule nicht darüber lernen.
Ne? Ja, total richtig. Gleichzeitig glaube ich, also hat Deutschland, finde ich, tatsächlich eine ganz besondere Geschichte, die andere Länder nicht haben. Und deswegen haben wir auch eine ganz besondere Verantwortung, meiner Meinung nach. Und ich finde zwar auch, man muss nicht darauf gucken, wieso Sachen so sind, wie sie sind, sondern eher sie tatsächlich adressieren und verändern. Aber der Punkt ist, wenn wir, wie du ganz, ganz bewusst gerade selber gesagt hast, wenn wir gar nicht anerkennen, dass bestimmte Sachen stattgefunden haben, dann können wir auch nichts verändern. Und dann wird niemand sich bewegen. Und am Ende des Tages funktioniert es ja in der Gesellschaft und in der Politik und Wirtschaft genauso wie in kleinen Unternehmen. Es fängt ganz oben an. Ne? Die ganz oben müssen verstehen, was noch falsch läuft und müssen im Prinzip ja die Verantwortung spüren, da auch dahingehend was verändern zu wollen, damit sich eben Deckenflächen für die Gesellschaft am Ende auch was verändern kann. Aber ja, ich finde es sehr, sehr spannend. Ihr habt eine Forderung im Abgeordnetenhaus gestellt und wollt eben in den nächsten Jahren auch einen Volksentscheid auf die Beine stellen, soweit ich mich erinnere. Ne? Wie realistisch schätzt du denn eure Chancen, wenn man bedenkt, dass Trump gerade wiedergewählt wurde und global sämtliche Diversity, Equity, Inclusion und Belonging-Maßnahmen gekürzt werden? Also sei es von den Maßnahmen angefangen bis hin zu den unterschiedlichsten Bereichen. Siehst du da eine große Chance, dass ihr da trotzdem unterstützt werdet?
Ja, um das mal kurz zu beantworten. Auch in Bezug auf die Maßnahmen und Kürzungen, die aktuell stattfinden, das wollte ich auch nochmal aufgreifen. Gerade für zivilgesellschaftliche Organisationen ist es sehr hart, weil auch im Bereich der Bildung oder auch im Bereich der Kultur, der natürlich auch sehr wichtig ist, das sind zwei Bereiche, die verhältnismäßig sowieso sehr wenig gefördert werden. Deswegen werden da noch sehr viele Herausforderungen auf uns zukommen. Aber ich habe wirklich einen sehr starken Glauben und Vertrauen in die Mehrheitsgesellschaft, weil Deutschland auch ein Land ist, in dem definitiv und auch operativ die Gesellschaft mitentscheiden und gestalten kann. Beispielsweise die Änderung im AGG oder auch das Rauchverbot damals in Bayern, was auch über einen Volksentscheid entschieden wurde, hat gezeigt, dass wenn die Gesellschaft wirklich eine Veränderung will, dann ist es möglich, auch auf gesetzlicher Ebene. Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich und wir sind auch gerade schon dabei, Langzeitstudien in Kooperation mit der DZIM, also Deutsche Zentrale für Integration und Migration, in Schulen durchzuführen. Und die haben auch schon ganz viele andere super tolle Studien, die vieles belegen. Ja. Und ich glaube, da wird auch der deutschen Gesellschaft, die sehr viel auf Wissenschaft baut und Zahlen und Fakten offengelegt werden, warum man sich dafür einsetzen oder dafür stimmen sollte. Ja.
Ja, sehr cool. Das wollte ich gerade fragen. Also glaubst du, dass ihr quasi diese handfesten Fakten, Zahlen, aber auch Belege habt, die die Mehrheitsgesellschaft überzeugen wird, eben für euch zu stimmen oder für diesen Einsatz zu stimmen?
Ja, ich glaube, die entscheidende Frage ist, hat die Mehrheitsgesellschaft den guten Willen zur, ich nenne es jetzt mal, innovativen Veränderung?
Ja, ja. Ja, und vor allem, also ich meine, ich finde, was man ja nie vergessen darf, ne? Ich habe ganz oft das Gefühl, wir sind ja auch so ein bisschen so eine Schwarz-Weiß-Gesellschaft. So, wenn das eine so ist, dann ist das andere so. Oder das eine geht nur ohne das andere. Und ich finde, hier wird ganz schnell deutlich, nur weil man für beispielsweise eine Lernplanänderung stimmen würde, sagt man ja nicht, nee, anders, also nur weil du dafür stimmst, stimmst du nicht gegen irgendwas anderes, so weißt du? Also das eine nimmt dir nichts weg durch das andere. So. Und deswegen ist es eigentlich total, total richtig, etwas zu unterstützen, was uns am Ende ja nur einen Mehrwert bringen wird. Es wird dir nur was dazugeben, es wird dir aber nichts wegnehmen. Und ich glaube, das ist entscheidend.
Ja. 100%. Ich glaube, das ist so dieses Dilemma von der Dualität, von der man auch so ein bisschen loslassen muss. Und wenn man für etwas, ne, wie du sagst, wenn man für etwas stimmt, was nur positiven Impact hat, dann schadet es keinem. Und ich glaube, das muss man auch erstmal verstehen, aber wenn man das verstanden hat, das ist super schön. Ja.
Genau. Dann fliegt man. Das ist so geil, ich gucke gerade in dein Gesicht und muss lachen. Das ist so lustig. Du hast echt immer so die Positivität in dir. Jetzt ist es ja so, dass ihr auch gerade schon mit eurer e.V. Workshops gebt, um die Kolonialgeschichte in deutsche Schulen zu bringen oder auch aufzuklären. Ne? Was ist denn die häufigste Reaktion von SchülerInnen und auch LehrerInnen in dem Fall?
Mhm. Die Reaktion von, ich fange jetzt mal bei den SchülerInnen an, die ist wirklich super. Die freuen sich mega über das Thema zu lernen, weil sie zu 99% gar kein Vorwissen haben, es sei denn, sie wachsen in betroffenen oder diversen Familien auf. Und ne, ich sehe das Erleuchten der Augen in den Kids, ich sehe das ja selber und nehme das wahr. Und das gibt mir auch einfach so viel positive Energie zurück und berührt mich auch sehr. Deswegen echt mega cool. Auch bei den Lehrkräften. Es ist teilweise auch ein Schock, muss ich sagen, was mich jetzt aber nicht unbedingt überrascht, weil ja, die auch viele Lehrkräfte selber mit dem Thema überfordert sind. Ne? Und man merkt halt, die wollen da auch was verändern und was machen, aber die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen, ne? Weil sie selber auch gar nicht drüber aufgeklärt worden und wissen, wie sie das Thema überhaupt angehen sollen.
Ja, genau. Also es trifft sie im Prinzip wie immer bei diesem Thema. Es trifft ja niemanden eine Schuld. Es geht ja eher darum, anzuerkennen, was passiert ist und eventuell im Hier und Jetzt mit den Privilegien, die man hat, eben neue Wege, neue Strukturen zu ebnen. Ne? Mich würde mal interessieren, nimmst du da auch Unterschiede zwischen weißen und schwarzen Menschen wahr? Also im Sinne von, wenn ihr darüber sprecht, hast du das Gefühl, dass du von weißen und schwarzen Menschen gleichmäßig so Erstaunen zum Beispiel bekommst oder so Fragezeichen wahrnimmst? Oder hast du schon das Gefühl, dass zum Beispiel schwarze Menschen viel mehr aufgeklärt sind als weiße in diesen Situationen, wenn ihr über die koloniale Geschichte sprecht? Oder ist es nicht so?
Schon, also ich nehme schon wahr, dass gerade betroffene Personen aufgeklärter sind. Aber ich sag mal, dieses Hintergrundwissen auch, wir arbeiten das ja vor allen Dingen auch historisch auf. Und dieses Hintergrundwissen haben sie ja trotzdem nicht. Ne? Das heißt, die nehmen natürlich gewisse Widerstände oder auch Verletzungen wahr, aber sie können sich selber noch nicht so gut erklären, woher das eigentlich stammt. Und ich glaube, dieses Wissen dann auch zu bekommen, ist zum einen sehr erleichternd, aber auch sehr empowernd für die Kinder, ne?
Ja, sehr cool. Darauf wollte ich hinaus. Also da ist wieder dieser krasse Mehrwert einfach, ne, den das einfach bringt und das für alle in der Gesellschaft. Mega. Gibt es Momente, die dich da besonders berührt haben oder wo du irgendwie, weiß ich nicht, heute drüber nachdenkst und so denkst, krass, das war echt so ein Aha-Moment irgendwie für dich?
Also wirklich viele Momente, die mich auch positiv berühren. Wie gesagt, das Feedback von den Schülerinnen, auch von den Lehrkräften ist immer sehr gut, weil sich dort einfach eine Bildungslücke erschließt. Ein Beispiel ist, ich weiß, ich war ein kleiner Junge und der kam dann in der Pause so voll euphorisch auf mich zugelaufen und hatte eine eine Schülerin, eine Freundin mit dabei und hat gesagt, hey, guck mal, das ist meine Freundin, die kommt aus Costa Rica. Und der hat sich einfach so gefreut. Das war so ein richtig cooler Moment einfach. Ja.
Oh, wie süß. Das ist echt niedlich. Ja, aber guck mal, weil du irgendwie so Raum schaffst, ne? Du schaffst Raum, dass jeder Mensch irgendwie willkommen ist, dass alle irgendwie da sein dürfen, dass keiner anders ist als der andere, sondern dass wir alle einfach Menschen sind. Und das ist total schön. Ja. Ey, und ganz im Ernst, ich glaube auch, der größte Effekt, den wir haben, ist, wenn wir das bei Jugendlichen oder Kindern anfangen und wenn wir genau da die Bildungslücken schließen, wie du es gerade gesagt hast, die einfach da sind, um sie richtig zu also das hört sich jetzt auch wieder doof an, weil das natürlich nicht neutral ist, aber um sie zu sozialisieren, keine Rassisten oder Diskriminierung später auszusprechen. So, weißt du, was ich meine? Ja. Weil wir sind ja so groß geworden irgendwie in unserer Gesellschaft, unsere Generation, wir sind ja noch so groß geworden, wir sind rassistisch sozialisiert, wir haben ganz, ganz viele unbewusste Vorurteile. Und ich glaube, durch genau diese Aufklärung, die ihr beispielsweise in Schulen leistet, könnt ihr dafür sorgen, dass Kinder von heute, wenn sie so alt sind wie wir, nicht so vorurteilsbehaftet sind.
Ja. Ja, klar. Also da ist es auch wichtig. Ne? Deswegen finde ich es auch so schön, dass man halt da früh anfängt und früh auch abbaut und entlernt, weil, ja, um es hart zu sagen, Rassismus wird jeden Tag in Schulen repliziert.
Ja.
Meistens auch von den Lehrkräften.
Ja.
Und obwohl das meistens unbewusst passiert, ist es trotzdem unangenehm, sich das überhaupt erstmal einzugestehen. Ne? Denn niemand will rassistisch sein oder rassistisch handeln. Aber man braucht dafür erstmal die Offenheit und auch die Anerkennung sich selbst gegenüber, sich das einzugestehen. Und dann fängt ja erst die Bereitschaft an, überhaupt aktiv was ändern zu wollen.
Ja,
natürlich, was mich auch manchmal wütend macht, es gibt natürlich auch Menschen, die bewusst diskriminieren aus Überzeugung. Ne, beispielsweise so ein Björn Höcke von der AfD, der selbst mal Geschichtslehrer war.
Ja.
Und solche Lehrer werden dann leider oder können leider nicht im Amt entlassen werden, weil man natürlich auch dazu sagen muss, jetzt beispielsweise in Berlin gibt es einen mega großen Lehrkräftemangel, weshalb auch die Schulen irgendwie kaum die Möglichkeit haben, das irgendwie stärker zu subventionieren oder auch Lehrkräfte einfach zu entlassen. Das ist leider nicht möglich.
Ja, ich finde das krass. Das ist ja im Arbeitskontext auch so, da kannst du ja auch nicht einfach so Leute entlassen. Wobei ich schon finde, dass es in solchen Ausnahmesituationen, gerade wenn es darum geht, dass Geschichtslehrer beispielsweise Rassismen oder auch Diskriminierungen weiterdenken und das irgendwie zu den Schülern übertragen, dann sollte es da auf jeden Fall Strukturen geben, die ja solche Lehrkräfte oder auch Arbeitnehmende entlassen, ne?
Ja. Klar. Aber ich glaube auch grundsätzlich sollte man irgendwie auch den Job, glaube ich, attraktiver gestalten, aber auch das Umfeld. Und da, glaube ich, ist der staatliche Apparat in der Verantwortung, weil um jetzt zum Beispiel eine persönliche Story von mir aus der Schulzeit aufzugreifen, es gab damals einen Lehrer an der Schule, der hat ein Kind geschlagen. In der großen Pause, das heißt auch, es gab genug Zeugen, alle haben es gesehen. Und der wurde dann, ich glaube, für 2 Wochen oder sowas suspendiert. Und nach 2 Wochen war er einfach ganz normal wieder da, weil die halt gesagt haben, wir haben keine anderen Lehrer. Deswegen sind wir auch von ihm abhängig. Ne?
Das ist absolut undenkbar, wirklich. Also wenn mein Sohn an so eine Schule gehen würde, ich würde komplett durchdrehen. Ich finde, das geht gar nicht.
Ja.
Das ist völlig inakzeptabel. Also nee, ohne Witz, ich finde auch, dass da die Eltern fast gezwungen sind eigentlich und die SchülerInnen alle aufzuschreien und irgendwie, keine Ahnung, eine Demo vom Zaun zu brechen und zu sagen, sorry, machen wir nicht. Weil ich finde, das geht nicht. Also bei aller Liebe für das, was wir ja beigebracht bekommen heutzutage in der Schule, bewusst ironisch gesagt, finde ich, geht sowas gar nicht. Also auf jeden Fall, da ist ein Cut. Und wenn es um Gewalt geht oder auch um eben Rassismus, Diskriminierung, ich finde, das geht einfach nicht. Es darf nicht akzeptiert werden. Und das ist das, was ich meine. Ja. Das finde ich komisch, weil in anderen Ländern wird sowas nicht geduldet. Da würde niemals das Argument gelten, dass sie sagen, aber wir brauchen ja die Arbeitskraft, weil wir haben sonst zu wenig Lehrkräfte. Okay, so what? Und damit rechtfertigst du, dass im Zweifel noch ein Schüler, noch eine Schülerin geschlagen werden?
Ja. Das ist eine Straftat.
Ja, es ist schon einfach sehr skurril. Völlig crazy. Hast du denn das Gefühl, mit deiner Arbeit einen Unterschied zu machen?
Zur Abwechslung eine kurze Info in eigener Sache.
Hast du Lust, deine Leadership-Skills oder die deiner Führungskräfte aufs nächste Level zu bringen? In meiner brandneuen Online-Inclusive-Leadership-Masterclass dreht sich alles darum, wie du ein Umfeld schaffen kannst, in dem wirklich alle Stimmen gehört werden. Wir schauen uns gemeinsam an, wie Inklusion im Berufsalltag funktioniert und wie du ein Team aufbaust, das Vielfalt und Zugehörigkeit feiert und Innovation vorantreibt. Klingt spannend? Wenn du bereit bist, echten Impact zu machen, dann trag dich jetzt für die Warteliste ein. Klick einfach auf den Link in den Shownotes und sichere dir deine Plätze für deine Führungskräfte. Bald geht's los. Ich freue mich auf dich.
Auf jeden Fall. Also, ne, um es nochmal aufzugreifen, allein das Gefühl und dieses Erleuchten der Kinderaugen, das gibt mir schon Bestätigung und Genugtuung. Und auch das Feedback, wie gesagt, von den Schülerinnen und Lehrkräften ist mega. 100%.
Ja. Voll schön. Wolltest du noch was sagen?
Ja, ich wollte jetzt so ein bisschen aufs Schulgesetz eingehen, was wir in Berlin haben.
Ja,
was ja für jedes Kind oder jeden jungen Menschen Recht auf zukunftsfähige, diskriminierungsfreie schulische Bildung und Erziehung abdingt. Egal welche ethnische Herkunft, rassistische, antisemitische Schultreibung, Geschlecht, ne, was auch immer. Und ich finde, aktuell legt die Politik keinen aktiven Wert darauf, dieses Gesetz wirklich strukturell auch umzusetzen. Weil bisher gehen die Schulen und die Kultusministerien irgendwie davon aus, dass es reicht, dieses Plakat Schule ohne Rassismus einfach irgendwo aufzuhängen. Und die Realität sieht aber leider anders aus. Und auch was Vorfälle angeht, was ich jetzt da auch mitbekommen habe, gerade an diesen Schulen, ist teilweise schlimmer als an denen, die das nicht haben. Weil dann einfach gesagt werden kann, ach, wir haben das doch da stehen, deswegen gibt es das nicht.
Ja. Ja, die Frage ist vor allem, weißt du, wie man dieses Badge bekommt? Also müssen die Schulen eine Art Prüfung oder ähnliches ablegen oder bekommt man das einfach, weil man sich darauf bewirbt und sagt, ja, wir achten da drauf, hier, dann bekommst du irgendwie 10 Regeln vorgelegt und kannst die alle checken und sagen, ja, machen wir und dann kriegst du dieses Badge oder wie läuft sowas?
Um ehrlich zu sagen, die Voraussetzung dafür ist, glaube ich, dass man so einem bestimmten Netzwerk beitritt, über so einen Aufnahmeantrag, was da genau für Kriterien, was für Kriterien vorausgesetzt werden, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es scheint sehr niedrigschwellig zu sein, weil, wie gesagt, es hat kaum Aussagekraft.
Ja, und ich finde, was dadurch deutlich wird, ne, ist eigentlich wieder so ein Stück weit so das Abbild unserer Gesellschaft, dass wir, das ist ja beim Diversity, Equity, Inclusion, auch Belonging Themen in Unternehmen genau das Gleiche. Das ist so dieses Green, Pink, you name it, Washing. Also wir sagen, wir machen es, aber eigentlich machen wir es nicht wirklich, weil die Strukturen es gar nicht hergeben. Und ich finde, es ist immer wieder wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass die Strukturen erstmal gelegt werden müssen, um Inklusion zuzulassen, um Zugehörigkeit zu ermöglichen, um Menschen wirklich das Gefühl zu geben, dass sie da, wo sie sind, richtig sind und sie einen Mehrwert liefern und sie ihr Potenzial entfalten dürfen. Und das ist völlig egal, ob wir da über Unternehmen reden oder über Schulen. Ich finde halt einfach, ein Badge ist schön und gut und das signalisiert erstmal, ja, du möchtest was verändern, aber du kannst nur wirklich was verändern, wenn du die Strukturen auch dafür veränderst. Das ist einfach so. Und das wird da wieder deutlich, finde ich. Ne? Das signalisiert es eigentlich sehr gut.
Ja, voll.
Greg, wir sind jetzt schon fast am Ende. Wir haben jetzt schon relativ lang geredet und ich würde dir ganz gerne zum Schluss noch eine Frage stellen. Und zwar würde ich mit dir gerne mal gemeinsam in die Zukunft blicken. Lass uns mal vorstellen, wir sind jetzt so in den nächsten 2 bis 4 Jahren und der Volksentscheid, von dem wir vorhin gesprochen haben, ist genehmigt worden, ist erfolgreich umgesetzt worden. Wie wird sich Deutschland dadurch konkret verändern und woran merken wir das?
Naja, also ich sag mal, in den nächsten 2 bis 4 Jahren, dass sich dort so schnell was verändern wird, ist, glaube ich, schwierig. Also Lehrplanänderung, wenn das stattfindet, glaube ich, im aktiven Schulkosmos wird sich da, glaube ich, sehr viel ändern. Gesellschaftlich, glaube ich, wird das noch eine Zeit dauern, weil ich meine, Rassismus ist eine Idee, die ist vor Jahren entstanden, über mehrere Generationen und wurde auch schon über mehrere Generationen gelebt. Das heißt, diese gefestigten Glaubenssätze und auch Handlungen zu entleeren, das braucht, glaube ich, auch nochmal Generationen. weil es einfach, ich nenne es jetzt mal auch ein Heilungsprozess ist, der vor allen Dingen erstmal entlernen muss. Und Rassismus ist natürlich auch so tief in den Strukturen verankert. Aber ich glaube, dass es zu sehr viel mehr Offenheit kommen wird, dadurch zu sehr viel mehr Gerechtigkeit auch. Und ich glaube auch zu allgemeinem Wohlbefinden sehr viel zu beitragen kann.
Ja, mega, voll krass. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir genau dieses Leben hier in ein paar Jahren in Deutschland leben werden. Und ich glaube, ähnlich wie du, jede Transformation kostet Kraft und braucht Zeit. Das wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen. Aber ich glaube auch fest daran, dass sich was verändern wird, weil ich ganz viele tolle Menschen wie dich kenne, die eben tatkräftig unterstützen und dabei helfen, diese Strukturen aufzubrechen und Dinge eben nach vorne zu bringen. Ja, hat mich mega gefreut, dass du heute da warst, Greg, und uns bereichert hast mit eurem Wunsch der Lernplanänderung und all dem, was ihr macht. Vielen lieben Dank, dass du hier warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch an dich, wirklich dadurch, dass ich jetzt hier sprechen konnte auf der Plattform im Namen von Discolonize e.V. Riesen, riesen Dank an dich. Wirklich, ich bin sehr, sehr happy darüber.
Tschüss. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.